Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind heute in Würzburg bei den B2B Communications Day und ich habe hier das Glück, vor mir Jochen Sadlers zu haben. Er ist Vice President Marketing bei Vago. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hi. Guten Morgen. Schön, da zu sein.
So, jetzt weiß ich gar nicht, mit was ich beginnen würde. Was beschäftigt euch im Moment im Marketing am meisten?
Ja, ich glaube, wir gehören auch zu der deutschen Industrie, ja, sind ja ein Hersteller. Das heißt, bei uns kommt auf der einen Seite natürlich ein bisschen die Thematik, die viele haben, ne, dass in der Industrie ja gerade eher mittelgut läuft, drücken wir es mal so aus. Also viele Diskussionen und Überlegungen, worauf wollen wir unsere Budgets in Zukunft setzen? Was sind die Themen, die Prio haben für uns? Und auf der anderen Seite das Thema, über das natürlich alle reden. Wie können wir KI im Arbeitsalltag unterbringen? Sehen wir da wirklich schon heute Effizienzgewinne oder ganz neue Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zu dem, was da überall erzeugt wird? Das und so natürlich so ein bisschen die Hauptthemen, die wir haben.
Sag mal ganz kurz ein paar Worte zu Vago. Was genau macht ihr?
Vago ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Minden, wird nächstes Jahr 75 Jahre alt, deswegen das auch etwas, was uns beschäftigt, ohne darüber zu viel zu erzählen. Familienunternehmen, das heißt, die ganzen Anteile sind nicht börsennotiert oder so, sondern gehören klassisch einer Unternehmerfamilie, die jetzt nicht mehr aktiv im Management ist und hauptsächlich in der Elektrotechnik unterwegs. Das heißt Niederspannung, vereinzelte Lösung auch für Mittelspannung, bisschen Automatisierungstechnik. Aber eigentlich kennt man Vago klassisch für die Klemme, die ist eigentlich in fast jeder Steckdose in Deutschland hinten drin, wo irgendwie die Leiter miteinander verbunden werden mit der Steckdose.
Wie weit seid ihr weltweit unterwegs?
Wir sind weltweit unterwegs. Wir haben selber über 40 Ländergesellschaften plus dann noch Vertriebsgesellschaften oder Partnerdistributoren in verschiedenen Ländern. Ja.
Konkret zu Marketing, wie steuert ihr das? Sind die weitständig eigenständig oder was steuert ihr von der Zentrale aus? Wie geht ihr da vor?
Das hat sich ein bisschen geändert. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren da. Bevor ich angefangen habe, war es eigentlich so, dass jeder Landesmanager seine eigene Vorstellung umsetzen konnte, wie er es haben wollte, jeder General Manager. Das versuchen wir jetzt ein bisschen einzufangen und zu strukturieren. Also wir geben vor die grundsätzlichen Prioritäten, was Vago kommunizieren will. Zentral am Headquarter heraus steuern wir die ganzen Produktlaunches, das heißt, ne, die ganzen Assets, die es dafür braucht und auch die Hauptthemen. Also das heißt, ne, in eine neue deutsche Positionierung, wo wir Vago gesehen werden, Thought Leadership, das kommt von uns. Und für vereinzelte Kampagnen, die wirklich über das ganze Unternehmen hinweg Brisanz haben, die machen wir auch global. Dann haben wir eine zweite Ebene, die wir neu eingeführt haben. Wir haben drei Regionen, EMEA, APAC und Americas. Dort haben wir jeweils einen Hauptverantwortlichen für den Vertrieb und wir haben parallel einen regionalen Marketing-Vice-Präsidenten eingeführt, dass wir quasi so gesehen eine CSO-Rolle überhaben, damit wir auch der Regional sagen können, okay, ihr bringt die Produktlaunches und die Themen zentral, die fassen wir zu einer Kampagne für das Gebäude zusammen oder ähnliches. Das ist dann die Freiheit, die sie haben. Plus natürlich die ganzen anderen Themen, die sehr lokal sind, sowas wie eine lokale Elektriker-Community oder Handelsbespielung. Das ist ein sehr lokales Thema, da möchte ich aus dem Headquarter auch gar nicht eingreifen, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie der Handel in Japan funktioniert oder wie der in den USA funktioniert. Das sollen die Leute vor Ort
entscheiden. Wie kommuniziert ihr weltweit im Marketing untereinander? Habt ihr irgendein Jahresmeeting der Marketingleiter, die dann ihre Erfahrungen austauschen? Mhm. Was lief besonders gut bei euch?
Also grundsätzlich mit den drei Kollegen, die Zonen führen, mit denen bin ich eigentlich wöchentlich zusammen oder in Abstimmung oder auch einfach die rufen an, wenn sie eine Frage haben und umgekehrt. Wir haben dann regulär, kennt man verschiedene Firmen, internationale Formate, wo wir dann einmal im Quartal größere Updates geben, in welche Richtung geht's, was kommt da zum Headquarter, ein paar Geschichten aus der Region erzählen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Diese Cadence machen wir so einmal im Quartal und wir versuchen, das ist immer, ob es jetzt wirtschaftlich möglich ist oder nicht, alle zwei Jahre auch wirklich ein Live-Meeting zu haben, wo wir versuchen auch alle weltweit, die im Marketing arbeiten, ins Headquarter nach Minden zu bringen, damit ja auch einfach A, die Kollegen untereinander kennenlernen und B, auch ne, sehen, wo kommen die Produkte her, die Entwickler treffen und die ganzen Menschen, die da eben beteiligt sind bei Vago.
Und in dem Zusammenhang hast du gerade gesagt, Community irgendwo, was ist das für eine Community und was steckt da dahinter?
Wir haben einen Großteil des Vago-Umsatzes, das ist auch kein Geheimnis oder der Geschäftstätigkeit, dreht sich eben um diese Klemme. Das ist kein Direktvertriebskanal, sondern da geht es über den Handel hin zum Elektroinstallateur hauptsächlich. Und dort haben viele unserer Ländergesellschaften unterschiedliche Communities, je nachdem, wie stark oder nicht stark die Marke bekannt ist im Land. Unsere polnischen Kollegen haben da zusammen mit einem sehr bekannten polnischen Influencer in dem Bereich eine gemeinsame Community aufgebaut, wo ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall 40.000, 50.000 Elektriker registriert sind, die sie darüber mit Content bespielen können. Unsere englischen Kollegen sind sehr aktiv, da läuft das Ausbildungssystem ja ein bisschen anders wie bei uns in Deutschland. Die sind sehr aktiv, da sehr viel, sag ich mal, Aktionen zu machen mit der Community, die sehr stark eher so sowas gehen, was man jetzt eher von Direktvertriebsorganisationen kennt, also dass die irgendwelche Gewinnspiele haben oder auf Messen irgendwas Besonderes für die Elektriker machen, dass die Marke Wago kennenlernen und ihr treu bleiben. So ist es von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie der Ausbildungsweg hauptsächlich unser Kunde ist. In Deutschland ist es natürlich das, was viele Elektrotechnikunternehmen im Umfeld machen, auch mit Innungen zusammenarbeiten, mit Meisterschulen, mit selber eine Community online haben. Wir haben eine Facebook-Community, auch wenn Facebook jetzt nicht mehr das Social-Media-Medium Nummer eins ist, aber viele Elektroinstallateure sind heute doch eher Richtung 50 plus. Die sind da noch viel unterwegs, wo wir versuchen, sie zu bespielen. Und solche Ansätze einfach B2B2C, dass wir das C ist in diesem Sinne dann in diesem Fall der Elektriker und nicht der Konsument an sich, dass wir sie bespielen.
Wie sieht das technisch aus, die Polen und UK jetzt? Haben die auch eine eigene Plattform? Also nutzen die großen Plattformen nur ausschließlich oder versucht ihr gleichzeitig das Ding in Richtung First-Party-Data auch zu bewegen? Das heißt also, dass ihr selbst die Infrastruktur auch bereitstellt.
Beide Ansätze probieren wir. In Deutschland habe ich gerade einen Ansatz gesagt, da versuchen wir es über eine Facebook.
Ja, klar, wir müssen die Leute ja irgendwie abholen.
Genau, ja. In Polen ist wirklich eine eigene Plattform, einfach dadurch, dass da von Grund auf mit diesem Influencer eine sehr starke Verbindung gemacht wurde und einfach eine Community sich von sich abgebildet hat. Das ist dann nichts Komplexes. Am Ende ist es irgendwie eine Landingpage mit einem Login-Bereich, aber wo sie dann eben auf die Themen zugreifen können, die ist dann nicht auf unserer Wago-Webseite, sondern ist wirklich eine eigenständige Plattform. Das ist je nach Bedarf. Wir versuchen da auch noch unseren richtigen Weg zu finden. Ist immer halt natürlich so ein bisschen dieser Zwiespalt, ne? Klar, auf diesen ganzen großen Social-Media-Plattformen sind fast alle schon drauf. Leute da nochmal extra auf eine zweite Plattform zu bewegen, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir kennen es ja alle, man erwartet, dass da täglich was drauf passiert, dass da immer Content ist, dass da entweder User etwas kreieren oder man selber und diesen Buzz zu erzeugen, ist nicht so einfach.
Das ist ja überhaupt keine Frage, aber es ist natürlich ein wahnsinniger Nutzen. Das heißt also, was habe ich, wie sind eure Erfahrungen? Wo ist es lebendiger, UK oder Polen?
Ja, unterschiedlich lebendig. Wie gesagt, unsere englischen Kollegen sind sehr viel offline unterwegs. Deswegen ist das nicht so ganz vergleichbar. Die nutzen diese Plattform hauptsächlich, dass die Leute Bescheid wissen. Achtung, da ist was. Kommt dahin.
Okay.
Und unsere polnischen Kollegen, die machen mehr so, ich drück's mal so Instagram-Style aus, ja. Die machen mehr Online-Content und erleben die Leute auf
Polen. Bleiben wir bei den Polen. Was hat sich bewährt? Und wie weißt du irgendwas über die Nutzungszahlen? Weil ich denke, das ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber auch eine wahnsinnige Chance für Unternehmen, den einzelnen Stakeholdern, und bei euch sind das zum Beispiel Handwerker, einen Nutzen zu bieten, aber diesen Nutzen bitte nicht auf den großen Plattformen, weil die sind schon groß genug, sondern versuchen, das selbst anzubieten. Haben die Polen eine eigene, habt ihr es mit einer zentralen Software gemacht? Haben die was Eigenes?
In Polen gab es zu dem Zeitpunkt, wo es gestartet wurde, die Community ist jetzt schon ein paar Jahre alt, da waren es noch recht preisgünstig, solche Sachen entwickeln zu lassen. Also ist eine Eigenentwicklung, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts Hochkomplexes, nicht vergleichbar mit Facebook oder Instagram von dem technischen Tief her, sondern ist wirklich, ne, ich würde es mal eine modernere Version eines Forums nennen, ja, drücken wir es mal so aus. Und da die Contents, die da generiert werden, sind ja eine Mischung aus, sage ich mal, Spaß im Content, aber sehr viel technische Erklärung, aber halt so, wie man es heute macht mit Videos, wo dann der Influencer hauptsächlich dasteht und erklärt, wie kann ich das Produkt jetzt einsetzen, was bringt es mir im Arbeitsalltag, wie spare ich Zeit, so ein bisschen Themen, um die Arbeit des Elektroinstallateurs einfacher zu machen.
Okay, dass ihr auch redaktionell Tipps gibt und ein bisschen unterstützt, sodass ich schon das Gefühl habe, ja, da kriege ich guten Content.
Das ist auch ähnlich der Strategie, die wir in Deutschland fahren. Wie gesagt, da machen wir es auf den schon existenten großen Plattformen, aber der Fokus ist eigentlich immer, auch wir haben diverse Kooperationen auch in Deutschland mit Influencern, mit Elektro Daniels oder anderen, wo wir dann sehr stark immer auf dieses Thema draufgehen, so im Alltag, was für Nutzen haben die Produkte für den Elektriker in seinem Arbeitsalltag.
Mhm.
Wie erfolgreich seid ihr mit der Registrierung? Also Community heißt da im Prinzip im ersten Schritt erstmal, dass ich möglichst einfach die Menschen dazu bewege, mir eine Einwilligung zu geben und zu sagen, ja, ich bin dabei.
Ja.
Wie erfolgreich seid ihr damit? Wie macht ihr Werbung dafür? Wie geht ihr dabei vor?
Grundsätzlich ist es da ja das Klassische, was man kennt. Also auf den Socials, wo wir abspielen, gibt es da natürlich immer noch einen Link, auf den man klicken kann, wo man sagt, wenn du noch mehr Infos haben willst, melde dich hier an. Wir sind auch gerade dabei, unser insgesamt unsere Marketing-Automation-Landschaft nochmal zu modernisieren. Wir hatten da ja ein etwas älteres, nicht so leistungsfähiges System, wo wir jetzt auf etwas Neues umsteigen, wo wir dann den klassischen Weg über, der nach wie vor funktioniert für uns, über Newsletter-Marketing und Co.
Ja klar, also, ist im B2B das Instrument schlechthin.
Kommt immer wieder der Abgesang alle paar Jahre oder Monate, dass das tot ist, aber wir sehen nach wie vor, dass auch die Click-Through-Raten, wenn wir sagen, hier sind neue Contents oder neue Themen, sind im zweistelligen Prozentbereich, also für uns absolut in Ordnung im Vergleich zu einfach breit irgendwas streuen. Ist nach wie vor unser Hauptkanal. Also wir teasern viel über Social Media an, versuchen die Leute erstmal zu, wie du es eben gesagt hast, klassisch auf die E-Mail-Anmeldung zu bekommen und sie dann weiter anzufüttern.
Was ist der Nutzen, wenn ihr jetzt in Facebook oder in Insta oder wo auch immer Menschen aufmerksam macht auf eure Plattform? Du kannst ja nicht nur schreiben, registriert euch hier, sondern Nutzen bieten. Was sind die Nutzen, die erfolgreich sind?
Also für uns sind es wirklich die Praxistipps hauptsächlich, die wir sehen, die wirklich am meisten Thematik haben. Wie gesagt, wir machen dann auch, ich habe ein paar gesagt, auch ein paar spaßige Sachen, damit es so ein bisschen abwechslungsreich ist. Oder wir sagen, hier könnt zu einer Veranstaltung eingeladen werden, kommt gerne vorbei. Da stelle ich fest über die Jahre, ich bin jetzt auch grob 20 Jahre in der Elektrobranche unterwegs, dass die Bereitschaft zu Veranstaltungen zu gehen deutlich abgenommen hat über die Jahre, dass das immer weniger wird. Und deswegen, wir sehen es hauptsächlich dann bei den Views oder dass die Videos durchgeschaut werden, wo wir solche Praxistipps geben. In welcher, ich sag's jetzt mal allgemein, Praxistipps, da ist von einfachen Sachen, ja, welchen Steckverbinder nehme ich jetzt, um was anzuschließen, bis irgendwie komplexe Sachen, wie kann ich hier irgendwie eine Steuerung ins System reinbringen und die Erstkonfiguration machen. Ne? Natürlich sind dann die niederschwelligeren Sachen die erfolgreicheren, weil das andere ist dann schon sehr Spezialisten wissen, was nicht jeder Elektroinstallateur.
Ja, ja. Schön. Freut mich, weil also es ist klar, wir brauchen die großen Plattformen, um deren Reichweite zu nutzen. Aber genauso klar ist auch, dass wir uns abhängig davon machen.
Das ist auch die Frage, ja, ich habe es eben gesagt, KI auch die Frage. Das ist so ein bisschen, wo ich mir auch die Frage stelle. Also wir sind ja hier auf einem Marketingkongress. Das erzählt einem eigentlich jeder, wie man eigentlich jetzt noch besser optimieren soll, damit man auch in der generativen Suche auftaucht, weil es ja jetzt nicht mehr 10 Ergebnisse gibt, sondern nur 1, 2 oder 3, je nachdem, welches Tool man nutzt. Die Frage, die sich mir grundsätzlich stellt, ist eher die Frage, wird es nicht Zeit, andere Kanäle noch stärker wieder zu bespielen, wenn sich alle darauf fokussieren? Es gibt aber nur einen Gewinner am Ende, der irgendwo angezeigt wird. Vielleicht ist der andere Weg, wieder Budgets auf andere Themen stärker zu legen, der richtige. Wie es genau ist, weiß ich auch noch nicht, bin ich noch im Gedankenprozess, aber wenn wir alle nur darum kämpfen, dass ein einziger dann irgendwo in einem Suchergebnis von ChatGPT oder Co. auftaucht, weiß ich nicht, ob das Geld alles so effizient eingesetzt wird.
Aber das ist ein Aspekt. Also die Geo, also das, was früher SEO war, genau, oder heute immer noch SEO ist und jetzt Geo heißt, also die Optimierung der Inhalte, um eben Erwähnung zu finden bei den LLMs, bei den Large Language Models, ist der eine Aspekt.
Genau.
Aber es gibt viele andere Aspekte von KI-Einsatz. Was diskutiert ihr da und wo seht ihr Potenziale?
Wir machen das recht pragmatisch. Im Gegensatz zu vielen anderen mittelständischen Unternehmen ist Vago da, zumindest in den 2,5 Jahren, wo ich da bin, recht offen, viele Dinge auszuprobieren. Das heißt, wir haben den einzelnen Teams, haben wir mal 1, 2 Leute identifiziert, die besonders Spaß daran haben, solche Themen auszuprobieren. Und die haben auch den Auftrag, dann immer mit dem Team zusammen oder für das Team das Thema voranzutreiben. Meist konkret zum Beispiel in meiner Grafikabteilung, ne, die, sag ich mal, die 2D-Thematiken machen, haben wir 2 Kollegen sitzen, die immer die üblichen 4, 5 bekanntesten Tools gegeneinander testen, um zu gucken, wie weit können wir es nutzen. Mhm. Es wird dann immer so diese als kleiner Fehler genannt, hier und da passt etwas nicht. Also es ist schon noch so weit, dass bei egal was wir sehr viel nacharbeiten müssen, weil am Ende vom Tag, wir sprechen über technische Produkte, da ist die KI nicht so trainiert, besonders wenn ein neues Produkt kommt, kann sie es ja nicht kennen, weil ist sie ja noch nicht mit trainiert. Und dann ist immer so, ich sag mal so, kriegen wir ein Basisbild raus, aber das muss dann schon von den Grafikern ordentlich nachbearbeitet werden. Selbe haben wir für 3D. Die Kollegen, die da irgendwie Videos machen, die gucken natürlich schon, welche Sequenzen kann ich jetzt vielleicht digital erzeugen, anstatt alles zu schießen. Da sind wir viel unterwegs. Die ganzen klassischen Anwendungen, die andere auch haben, irgendwelche Meetings zusammenfassen oder zu gucken, kommt jetzt wirklich im Pressetext die ganzen Themen vor, die wir eingebrieft haben auf der Seite von der PowerPoint. Sind da große Überschneidungen oder fehlen einige Aspekte? Das müssen jetzt nicht immer komplett Leute alles querlesen, sondern da kann schon mal so eine KI einen ersten Impact geben. Und die ganzen anderen größeren Themen, die sich ja alle hoffen, dass man mit einem Klick eine fertige Kampagne hat, ist noch nicht der Stand, aber dadurch, dass wir sie eben in die Teams gegeben haben, dass die das wirklich in ihrem Alltag nutzen sollen und selber aus sich heraus entscheiden sollen, was gerade gut ist oder nicht, hoffen wir, dass wir da nicht den Absprungszeitpunkt verpassen würden. Wo dieser Switch kommt, dass man sagt, okay, jetzt macht man wirklich die, meinetwegen 70% der Arbeit in dem Tool.
Ja. Ja, genau. Also Content-Erstellung und Content-Bearbeitung, Kreativität bei Content und so weiter. Das ist im Prinzip überall inzwischen da und angekommen. Wie weit seid ihr bei der IT? Habt ihr auch eine eigene IT, die da auch ein bisschen rumprobiert oder ausprobiert? Denn bei denen ändert sich im Moment auch wahnsinnig.
Das ist so. Ja, bei Vago heißt es Center of Excellence für AI. Das ist so eine lose Gruppe von Leuten aus, hauptsächlich aus der IT. Dann ein paar von unseren Data Scientists, die sitzen da zusammen und überlegen, wo insgesamt für das Gesamtunternehmen gewisse Anwendungen sind. Da gab es auch Versuche, einen eigenen internen Chatbot, der auch auf ChatGPT basierte, zu machen, wo gewisse zusätzliche Daten vom Unternehmen drin sind. Die ganzen Customer Service Themen, die auch, wo alle Firmen dran sind, gibt's Level 1 Fragen, die man vielleicht über solche Tools abwickeln kann. Die werden alle ausprobiert, durchgerechnet. Wir arbeiten, die Kollegen, das bin ich nicht persönlich, auch mit dem Fraunhofer Institut zusammen, um verschiedene Projekte zu testen, zu realisieren. Also es wird viel probiert, um zu gucken, am Ende vom Tag, welche Lösung ist soweit so gut, dass wir sie weltweit skalieren können, ja, dass wir sie aus diesem Testlabor rausholen können, um dann wirklich zu sagen, das ist jetzt Pflicht, das nutzen wir im Prozessstandard für alle Sachen. Aber da laufen verschiedenste Initiativen gegeneinander, um eben auszuprobieren, was gehört.
Du hast ja gerade gesagt, die Handwerker, die fliegen auf irgendwelche Tipps und Tricks. Das heißt, ihr habt da auch eine Wissensdatenbank oder in irgendeiner Weise eine ganze Menge Wissen. Wie ist das eigentlich, wenn ich eine konkrete Frage habe? Das heißt, ich bin jetzt hier gerade an irgendeinem Ding am Arbeiten. Gibt's irgendeinen Telefonsupport eigentlich?
Gibt's noch klassisch, ja. Darüber ist Vago auch, sag ich mal, als Marke stark, wie soll ich sagen, gewachsen oder so, dadurch, dass es eben, dass es ein Familienunternehmen war und nicht diese Vorgaben hatte wie ein Konzern, wir müssen jetzt jedes Jahr so und so viel Effizienz rausholen, wurde bei Vago immer dieser Servicebereich sehr groß gehalten. Und das war immer so ein Mehrwert, wo der Elektriker oder der Elektroinstallateur gesagt hat, da finde ich mich wieder, mir wird geholfen. Aber genau das sind eben die Themen, wie viel davon sind Fragen, die sich wiederholen oder die wir dadurch, dass ein KI-Tool vielleicht unsere ganzen Anleitungen durchliest, schon selber beantworten kann. Aber da arbeiten dann eben eher die Kollegen, die das Backoffice machen, dran und nicht ich gerade.
Ja. Wie geht ihr da vor? Also es gibt ja dann für die Callcenter-Mitarbeiter, gibt es ja dann irgendwie eine Art von Wissensdatenbank, wo die nachschauen können. Ja. Und wie war das bisher oder was sind da eure Planungen?
Also genau, bis jetzt ist es eher reaktiv, sag ich mal. Sie können reingucken und ist nach dem...
Also ich telefoniere, die haben ja Headset auf genau. Und die tippen dann irgendwie genau. Ein.
Und dann können sie selbst nachschauen.
Eine Antwort.
Genau, und wenn nicht, können sie es dann eben weiter von dem allgemeinen Support in den nächsten Level-Support geben, dass dann wirklich ein anderer Techniker, wenn sie nicht mehr weiter wissen, der ein bisschen tiefer in der Materie ist, nachguckt. Aber genau das ist jetzt die Überlegung. Die Auswertung läuft gerade nochmal zu gucken, was sind denn so diese Hauptthemen? Und eben das zu bündeln, dass dann proaktiv schon der Vorschlag kommt, hey, guck mal, ich habe nachgeguckt schon mal im System, also ich, die KI, nachgeschaut und das wären so Lösungsvorschläge, die du ja anbringen könntest. Oder, also, da sind wir uns noch nicht schlüssig, oder ob man wirklich sagt, erstmal kommt man zu seinem Bot, der versucht das zu lösen und dann schaltet man es zu Menschen weiter, in welche, wenn er nicht helfen kann, in welche Richtung das jetzt geht, das ist noch nicht final entschieden. Da laufen eben diese verschiedenen Projekte, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Ja klar, hängt auch immer von den Rahmenbedingungen ab. Also ich habe jetzt ein Problem, ich bin an der Steckdose dran, ich habe ein Problem. Ich habe eine Nummer in meinem Handy einprogrammiert von euch. Wie schnell geht jemand ran?
Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil so täglich bin ich nicht im Customer
ja, klar.
Care Center
unterwegs. Also wenn das kein Problem ist und jemand geht rund um, also nicht rund um die Uhr, zu den Arbeitszeiten ran, ist natürlich super. Ja. Was Besseres gibt's gar nicht. Ja. Ansonsten könnte man auch überlegen, ob man eben eine Voice-Verbindung, aber die muss verdammt gut sein, ja, weil die KI ist sowas von strunzdumm manchmal, dass es...
Und sie antwortet nicht zweimal derselbe. Ja, das ist
ja klar. Genau. Naja, ich will auf Folgendes hinaus. Ihr könnt eure gesamte Wissensdatenbank einpflegen in ein eigenes KI-System. Ja. Und da seid ihr gedanklich schon mal dran, dass ihr euer gesamtes Wissen verfügbar macht für registrierte Nutzer selbstverständlich. Und das kann für mich beruflich als Handwerker einen ganz enormen Vorteil bieten, ja, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht jemanden am Telefon nerven, sondern im schlimmsten Fall oder im besten Fall habe ich eine Permanentverbindung über mein Handy, Lautsprecher an, bastel da gerade rum und erzähle der KI, was ich gerade tue und die gibt mir Tipps.
Genau, das wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn man als sieht, was sind die häufigsten Aufkommen von Fragen, das kenne ich auch von meinen vorherigen Arbeitgebern in der Elektroindustrie. Dann hat man diesen technischen Teil, der ein Teil der Fragen ist, aber der viel größere Teil der Fragen sind noch ganz klassische Sachen, wo man denkt, müsste doch eigentlich über eine API oder sonst was gelöst werden, sind ganz klassische Preis-Lieferzeit-Anfragen. Das ist noch ein riesiger Aufkommen.
Hast du schon was?
Preis-Lieferzeit-Anfragen, dass irgendwelche Leute rufen, was ist mein Rabatt? Ein Händler oder dass irgendeiner ruft, ich habe Boykott bestellt. Dann kommt das an. Das ist nach wie vor
ganz banal.
Und das ist wirklich ein Großteil, wo Kollegen immer belastet werden. Nicht nur bei Waage, sondern bei vielen Unternehmen nach wie vor diese einfache Frage. Das ist so der eine Teil und wie gesagt, der andere Aspekt, den du angesprochen hast, ist eben diese technische Fokussierung auf Produkte. Wie kann man da noch irgendwie, wenn man Probleme hat, Bugfixing machen oder
helfen? Gibt es im B2B-Umfeld irgendwelche Unternehmen, wo du jetzt über Kongresse und so weiter so das Gefühl hast, die sind schon noch einen Schritt weiter als wir, die machen das richtig gut, wo du sagst, von denen können wir ein bisschen...
Ja, also manchmal ist es tatsächlich ist es so, dass einfach einige der Großkonzerne da doch nochmal deutlich fordern sind bei diesen Sachen. Ich habe ja auch länger für einen gearbeitet. Die sind natürlich jetzt nicht so frei nach dem Motto, probiert mal hier alle Tools aus, aber es wird dann schon, es gibt dadurch, dass es für eigentlich fast jedes Themengebiet irgendwo einen globalen Owner gibt, kümmert sich irgendeiner um so ein Thema und kommt dann raus, ne, rechne natürlich durch, ja, da haben wir Effizienzen, ist ja bei Kapitalgesellschaften immer ganz weit vorne das Thema. Deswegen sieht man da schon, dass einige der größeren Unternehmen da schon ein bisschen...
Dann müssen wir die ja nur zum Reden bringen und sagen, wir machen es genauso. Weil also die KI ist im weitesten Sinne auch irgendwie eine Art von Demokratisierung, dass also jeder die Möglichkeit hat, irgendwas hinzukriegen.
Richtig, aber du hast es ja im Beisatz vor angesprochen. Es ist ja dann immer die Frage, wie genau bei Social Media auch, was will man auf öffentlichen Plattformen machen, wo will man eine eigene haben, wie viel seines Wissens, was ja teilweise der Wettbewerbsvorteil ist, dass man sich mit seinen Produkten doch noch besser auskennt wie jemand anders, will man in die freie Welt hinausgeben. Das sind halt die Abwägungen, die man treffen muss, aber ich glaube, da haben wir auch noch nicht den finalen Weg gefunden, dass wir sagen, das oder das ist jetzt die Entscheidung, sondern sind wie viele am Ausprobieren und gucken, was irgendwie der Weg für uns sein kann.
Lass uns zum Abschluss noch mal ganz kurz ein Thema ansprechen. Und zwar hast du das ja auch genannt, dass ihr eure Kompetenz zeigt. Mhm. Und das in sozialen Medien. Ihr habt in Polen einen Influencer. Was ist das? Wer ist das? Was ist das?
Oh, jetzt mit dem Namen überfragst du mich. Nee,
aber brauche ich jetzt nicht. Aber,
nee, aber es ist am Ende Funktion.
Also,
genau. Ist ein Elektriker, der einfach angefangen hat, Videos zu machen.
Diese Elektriker, die also wirklich dann die Spaß dran haben und so weiter und sich da eine unheimliche Reichweite zum Teil aufgebaut haben, die sind Gold wert heute.
Ist so, es gibt auch nicht so viele. Also in Deutschland screenen wir auch regelmäßig, weil Deutschland nach wie vor unser größter Markt ist. Mhm. Da gibt es eine Handvoll in Deutschland, die das wirklich professionell machen. Mit denen, glaube ich, haben wir auch schon mit jedem zusammengearbeitet. Mhm. Ist halt in der Wahrnehmung eine Nische, aber wenn man sieht, wie viele Leute in der Industrie arbeiten, kann es sich doch dann für die lohnen. Und die haben jetzt keine Views wie, was weiß ich, wenn man so ein Spiele-Influencer da ist, der irgendwelche Computerspiele macht. Aber da spricht man schon über 10 bis 100.000 teilweise, die so einzelne Videos angucken. Und wenn man dann überlegt, wie viele Leute sich wirklich für das Thema Elektrotechnik interessieren in Deutschland, ist das schon eine stattliche Summe. Also ich spreche jetzt nicht wirklich nur über den Elektroinstallateur, sondern auch der Heimwerker, der sich für sowas interessiert oder andere Menschen, ein Student oder ein Auszubildender, der denkt, ach, interessiert mich. Also
Wie arbeitet ihr mit eigenen Mitarbeitenden, dass ihr die ausbaut und ihnen Freiräume gebt?
Wir machen auf der einen Seite einen strukturierten Ansatz, dass wir auch sagen, wir haben ein Corporate Influencer Programm, wo wir versuchen, einzelne Mitarbeiter zu enablen, mehr zu machen. Ja, weil wir stellen ja alle fest, LinkedIn und Co. wollen ja immer mehr Geld dafür haben, dass eine Firma sichtbar ist. Deswegen und
wir müssen weg von den
Dingen. Genau. Nutzer mögen ja eh mehr Content von authentischen Menschen. Stand heute, vielleicht kann man sich in Zukunft nicht mehr entscheiden, wer ein Mensch und wer ein Bot ist. Mhm. Aber da versuchen wir, die Leute zu enablen. Wir haben gerade wieder einen Test durchlaufen mit einigen Kollegen. Da sprechen wir darüber, ne, diese ganzen Klassiker. Wie kann ich am einfachsten Content erstellen? Wie komme ich auf Content-Ideen? Unterstützen Sie, machen so ein bisschen den Sparringspartner.
Klasse.
Und das bauen wir gerade aus, ja.
Dass sie Anerkennung bekommen für das, was sie ja leisten und was sie tun. Irgendwie, dass sie sich untereinander austauschen.
Genau.
Im Jahr treffen oder sowas. Genau. Inspirierend gegenseitig.
Ja. Teilweise holen wir dann auch andere Influencer, die da mal einen Vortrag für sie halten, die noch größer oder erfolgreicher sind, um ihnen zu erzählen, hey, so habe ich das gemacht, so bin habe ich mehr und mehr Follower bekommen. Also genau solche Aktionen, die du angesprochen hast.
Jochen, jetzt bin ich die ganze Zeit nicht dazu gekommen, auf meinen Spickzettel zu gucken. Und vielleicht ist ja ein Wort dabei, ich mach's mal umgekehrt und leg dir den einfach hin. Vielleicht ist ja ein Buzzword dabei, wo du sagst, also dazu möchte ich ganz gerne noch ein paar Worte sagen. Du musst aber nicht.
Die eine Herausforderung, die wir alle immer haben, ist immer diese Frage, die uns alle gestellt wird. Wie messen wir Brand und Co.? Habe ich auch noch keine Lösung gefunden im Vergleich zu Lead-Kampagnen. Ich habe es ja gerade gesagt, bei uns ein Großteil des Umsatzes ist nicht direkt, sondern läuft über den Handel. Deswegen müssen wir auch recht viel Brand- und Wahrnehmungssachen machen. Wenn einer der Hörer eine super Idee hat, wie das geht, kann er sich gerne bei mir melden, weil diese Frage habe ich, egal für welche Firma ich gearbeitet habe, immer gehört. Ich meine, wenn man E.ON ist, der irgendwie, was weiß ich, ich kenne die genauen Zahlen, ich sage mal 25 Millionen Spend hat für Ad, dann kannst du natürlich in Deutschland eine Umfrage machen. Wie viele kennen dich vorher, wie viele kennen dich nachher? Das ist bei uns allen in der B2B-Branche ein bisschen schwieriger, weil wir nicht in dem Budgetrahmen unterwegs sind. Und das beschäftigt mich nach wie vor jedes Jahr immer zu überlegen, gibt's noch irgendwas, wie wir irgendwie feststellen können, ob unsere Brand-Invests irgendwas bringen. Aber kann ich nicht schlau sagen, eher die Aufforderung. Wenn einer eine Idee hat, kann er sich gern bei mir melden. Sonst, glaube ich, haben wir da vieles mal berührt, was hier steht.
Jochen, herzlichen Dank für das wirklich sehr anregende Gespräch mit dir.
Ich danke dir und wünsche dir noch viel Erfolg und einen schönen Tag.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.